Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die meisten Privatanleger scheitern nicht an der Aktie, sondern an Angst, Gier und fehlenden Regeln. Willkommen zur allerersten Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast ist Thorsten Derks. Du bist Leiter und Portfolio Manager in einem Single Family Office. Vielen Dank, dass du mein erster Gast bist und dich bereit erklärt hast, unseren Hörern Mehrwert im Bereich Aktien und Investieren zu liefern.
Vielen Dank für die Einladung, David. Und ich hoffe auch, dass wir hier Mehrwert an die Leute bringen können.
Davon bin ich überzeugt. Wir haben schon mal miteinander geredet und gesprochen. Da ging es auch um das Thema, die meisten Privatanleger scheitern. Und warum ist das deiner Meinung nach so?
Privatanleger starten häufig mit falschen Erwartungen und ohne Regelwerk. Und das führt schlicht und einfach dazu, dass sie von den täglichen Säulen, die da so durchs Dorf getrieben werden, die so über die Ticker laufen, schlicht und einfach entweder der Gier oder dem Fear of Missing Out, dem sogenannten berühmten FOMO, erliegen und eben dann sehr spät in schon weit gelaufene Trends sich reinklinken, weil erst dann ist es in den Medien für, ich sag's mal, Otto Normalbürger wahrnehmbar, dass da was passiert, aber dann ist der Zug im Endeffekt schon unterwegs. Und dann ist man spät dran und dann wird man auf dem falschen Fuß erwischt und es gibt eine Korrektur, die auch schmerzhaft sein kann und dann bekomme ich Angst und dann verkaufe ich und sitze dann mit Verlusten da, weil ich eben ohne Regelwerk blind in den Markt reingegangen bin, in der Hoffnung, schnell Gewinne zu machen.
Definitiv bin ich auch deiner Meinung. Dann hast du mir mehr oder weniger die nächste Frage schon vorweggenommen. Also das Wichtigste ist einfach ein Regelwerk, der uns das Thema erspart, dass man hier falsche Ansätze verfolgt und dann eine schlechte oder negative Rendite erzeugt. Du bist ja Single Family Office und da will ich das gerne ein bisschen mit Warren Buffett verknüpfen. Was heißt das für dich in Entscheidungen? Also wenn du jetzt für dein Single Family Office arbeitest, wie gehst du heran an den Aktienmarkt, an die Börse? Und du bereitest ja jetzt auch ein Wikifolio auf für jedermann. Ich sehe das ein bisschen so wie Stock Analyzer. Bei uns ist es eben das Regelwerk, dass ich sage, okay, den Buffett-Gedanken, die Denkweise, die Strategien von ihm digitalisieren, dass es jeder nutzen kann, dass es sich Zeit spart und auch nicht unbedingt jahrelang das Know-how aufbauen muss. Wie funktioniert das bei dir? Also im Single Family Office und natürlich dann auch bei deinem Wikifolio, das du gerade aufbaust.
Vorab mal danke, dass du mir den Zugang zur Verfügung gestellt hast zum Stock Analyzer. Den habe ich mir natürlich auch mal angeguckt und tatsächlich auch an meinem Portfolio ausprobiert, also im Wikifolio, dass ich da am Basteln bin und einzelne Werte mal da eingegeben und geguckt, wie das funktioniert. Kann also wirklich, wenn man sagt, ich habe eine Watchlist, sehr hilfreich sein, da einfach mal die Werte, die man auf der eigenen Watchlist hat, einzugeben und kriegt man ein ganz vernünftiges Ergebnis und spart sich wirklich viel eigene Recherchearbeit im klassischen Sinne, wie man sie sonst machen muss. Also man muss sich Unternehmen, die man sich in die Watchlist gelegt hat, einfach mal genauer angucken, sprich hier sich angucken, habe ich einen Burggraben erst einmal, sprich, habe ich Wettbewerber, ist es für neue Wettbewerber leicht, in den Markt einzutreten, erkenne ich sehr gut an der Marge des Unternehmens, an der Gewinnmarge. Je höher eine Marge von einem Unternehmen ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass es eine gewisse Art von Burggraben gibt, weil Wettbewerb drückt normalerweise den Preis und damit auch die Gewinnmarge von Unternehmen. Das heißt, die Gewinnmarge von Unternehmen ist ein gutes Indiz darauf, ob ich hier einen Burggraben in irgendeiner Form habe für das Unternehmen. Ich muss mir angucken, verstehe ich das Geschäftsmodell vom Unternehmen? Auch Buffett immer gesagt, kaufe nur das, was du verstehst. Dann muss ich mir natürlich viele Kennzahlen angucken, die wichtig sind, ob das Unternehmen gesund ist. Ich muss in die Bilanz gucken, wie ist das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital? Ich muss gucken, wie ist der Cashflow im Verhältnis zum Fremdkapital? Passt das? Ich muss gucken, wie ist der Markt für das Produkt des Unternehmens auf der Makroebene? Ist das ein Markt, der tendenziell wächst, oder ist es ein stagnierender Markt? Und entsprechend kann ich dann gucken, anhand dieser Kennzahlen, die ich geprüft habe, ist das Unternehmen interessant oder nicht? Und dann im nächsten Schritt prüfe ich, kriege ich es auch zu einem fairen oder sogar zu einem günstigen Preis zu den aktuellen Kursen, wo es notiert. Und das ist genau das, was man eben auch mit Hilfe deines Stock Analyzers sich gut angucken kann. Da hast du mir dankenswerterweise den Zugang zur Verfügung gestellt. Und ich habe das mal an meinem Wikifolio, was ich da bastle, an einzelnen Portfolio-Positionen ausprobiert. Und das passt ganz gut zusammen. Also es ist wirklich eine große Hilfe und erspart viel klassische Recherchearbeit, weil da die Zahlen einfach auf einen Bildschirm ausgeworfen werden. Werde ich in Zukunft auch sicher weiter nutzen.
Ja, sehr cool. Das freut mich. Das freut mich. Das ist echt cool. Für das mache ich es und das ist ja auch mein innerer Antrieb, dass das so funktioniert und dass das auch praktikabel ist. Und ja, da komme ich eh schon zum nächsten Punkt. Du sagst, okay, wir sind schon sehr tief reingegangen. Man muss sich die Kennzahlen anschauen. Da muss man natürlich auch schon ein bisschen Ahnung davon haben, was die ganzen Kennzahlen aussagen, was die Firmen betrifft oder auch sogar die ganze Branche. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was muss generell vor einem Kauf für dich sein, auf ganz einfacher Ebene, dass du überhaupt sagst, okay, dieses börsennotierte Unternehmen schaue ich mir an. Genau, was gibt es da für Anfangskriterien, sage ich mal, was man vielleicht ganz einfach umsetzen kann, dass man sagt, okay, dass man nicht eben der Gier oder der Angst verfällt, wie heutzutage mit KI, wo viele auf den Hype aufspringen und die sehen das eh schon, wie eingangs du gesagt hast, die sehen das in der Zeitung oder irgendwo und dann kommt das böse Überwachen. Also genau, was verwendest du da oder wie gehst du daran, dass du überhaupt sagst, hey, dieses Unternehmen schaue ich mir jetzt tiefer an?
Da gibt es mehrere Entrees. Die einfachste ist eigentlich, ich kenne das Unternehmen selbst als Kunde. Das wäre ein Schritt. Ja, ich habe dort positive Kundenerlebnisse oder ich brauche dieses Produkt immer wieder und ich kaufe das Produkt von diesem Unternehmen. Und ich kenne es aus meinem Umfeld auch, dass das andere auch tun. Dann ist es ja schon mal ein Unternehmen, das anscheinend eine gewisse Stellung hat. Und dann kann ich mir natürlich so ein Unternehmen auch mal näher angucken. Sprich, wieder dann in die Kennzahlen gehen und gucken, am Schluss ist es fair oder günstig bewertet. Weil ich muss immer auch gucken, oft hat ja Qualität ihren Preis und sehr oft hat Qualität auch einen sehr hohen Preis. Und dann muss man sich überlegen, ob man bereit ist, dann diesen Preis zu bezahlen, weil man muss immer unterscheiden zwischen Preis und Wert. So, das wäre der erste Entree. Ich gucke mir eben Unternehmen an, die ich privat selber als Kunde kenne. Eine zweite Herangehensweise wäre, ich leuchte in die Ecken, die momentan eben etwas dunkler sind. Damit ist gemeint, ich gehe eben nicht in diese gehypten Sachen, sondern eben genau das, was im Moment nicht in einem Hype drin ist, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich einen vernünftigen Wert zu einem günstigen Preis bekommen kann. Alles, was gehypt ist, ist schon teuer und ich möchte ja nicht teuer kaufen.
Das stimmt, ja. Ja, da sprichst du eh schon ein Buffett-Paradebeispiel an, im Fachjargon Margin of Safety oder auf Deutsch eben Sicherheitsmarge, das heißt, was ist der Preis, der Kurs und was ist der echte Wert und die Differenz ist ja die Sicherheitsmarge. Wie definierst du denn oder hast du da eine Checkliste oder genau, vielleicht nicht ganz technisch, sondern so, dass auch für die Zuhörer greifbar ist. Genau, wie machst du das?
Also da sind wir wieder tatsächlich, man kommt nicht umhin, sich eben die Kennzahlen auch eines Unternehmens anzugucken. Neben dem Umstand hat es in irgendeiner Form einen wie gearteten Burggraben auch immer. Das ist immer hilfreich. Und dann muss ich eben feststellen, ist zu dem aktuellen Kurs, wo dieses Unternehmen tatsächlich gehandelt wird, ist das eine faire Bewertung? Würde ich dieses Unternehmen, wenn ich das Geld hätte, auch als Ganzes so jetzt kaufen?
Oder ist es, was sein Warren Buffett seine Rede ist, stell dir immer vor, richtig, du kaufst das Unternehmen und bist dann morgen der Chef, würdest du das machen? Ja,
definitiv. Genau. Gegenbeispiel, würde ich eine Palantir zum 300-fachen des Jahresgewinns kaufen? Nein, würde ich nicht. Das ist zu teuer. Das Unternehmen ist gut, das hat einen Burggraben, aber es ist zu teuer. Andere Unternehmen sehen eben anders aus, die nicht in so gehypten Bereichen unterwegs sind. oft auch in den klassischen Bereichen, die eben lange Jahre auch wegen der ganzen Internetplattformen, Software, die kriegen ja im Moment einen auf den Deckel, weil sie eben auch sehr teuer geworden sind und die KI da so ein bisschen jetzt reinfunkt. Dann eben diese ganzen KI, Quantencomputergeschichten, auch Weltraumgeschichten. Da werden halt Zukunftsszenarien inzwischen gehandelt. Da muss man sich fragen, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen, wenn ich mir andererseits eben ganz klassisch, kennt jeder, eine Nestle angucke. Die ist qualitativ hochwertig. Die generieren ständig wachsenden Cashflow. Zwar nicht schnelles Wachstum wie in anderen Bereichen, aber stetiges Wachstum über Jahrzehnte. Und die sind und
sicheres nicht, Wachstum auch.
Richtig, und sicheres Wachstum, gegessen und getrunken wird immer. Da wären wir wieder bei so einer Art Burggraben. Wenn ich mir dann so Sachen angucke, wie eben Cashflow und Dividendenzahlungen und das eben mit anderen Bereichen vergleiche, dann würde ich halt tatsächlich eher in diesen Bereich tendieren, weil das ist zumindest fair bewertet. Wenn nicht unbedingt günstig, aber fair bewertet. Zu einer fairen Bewertung kann man auch reingehen. Das hat so ein bisschen, Warren Buffett ganz am Anfang hat ja wirklich nach stark unterbewerteten Sachen gesucht. Charlie Munger, sein kongenialer Partner, hat ja dann die Schiene reingebracht. Es ist manchmal auch klug, fair bewertet einzusteigen. Weil eine Unterbewertung hat auch immer gewisse Risiken bei sich, weil die oft nicht ohne Grund da ist. Weil es eben der Markt Risiken für die Zukunft einpreist und deswegen eine optische Unterbewertung entsteht. Also da muss man auch wieder ganz unten, wenn eine Unterbewertung sehr, sehr weit aussieht, muss man auch wieder genauer hingucken, woran könnte das liegen. Also ein fairer Preis für einen echt vernünftigen Wert zu bezahlen, das ist das, wenn ich ein Unternehmen ganz kaufe, auch bezahlen müsste. Und das muss ich immer bereit sein. Wie eben Warren Buffett immer sagte, kauf die Aktie vom Unternehmen, nur wenn du das ganze Unternehmen auch kaufen wollen würdest zu dem Preis.
Ja, da spielt auch der lange Anlagehorizont natürlich rein, weil wenn wir jetzt uns den S&P 500 oder ich glaube, man findet keinen Index, der das nicht bestätigt, wenn du da über 15 Jahre reinschaust, der ist ja immer gestiegen. Und wenn du jetzt ein Unternehmen hast, von dem du überzeugt bist, wo du weißt, hey, das ist fair bewertet, das hat ein Geschäftsmodell, das in 10 Jahren auch noch interessant ist oder 20 Jahren. Und spannend, dass du Nestle sagst. Gerade solche Unternehmen, die werden wahrscheinlich noch wichtiger, weil wir ja immer mehr Leute werden. Dann wird auch ein fair bewertetes Unternehmen sehr gute Renditen bringen, glaube ich. Und da kommt natürlich noch dazu, in Zeiten, wo es schlechter ist oder schlechter läuft, werden sich dann diese Unternehmen vielleicht sogar besser halten können wie ein Unternehmen, das vorher sehr unterbewertet war, weil die dann vielleicht noch stärker runtergehen.
Also gerade, weil du sagst, der lange Zeithorizont, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man eben mit dem Regelwerk von Warren Buffett an die Sache rangeht, ist zwingend erforderlich, dass ich auch den entsprechend langen Zeithorizont habe, weil es kann durchaus auch mal dauern, bis der Markt auch überzeugt ist von dem Wert eines Unternehmens. Das heißt, es kann sein, dass ich einsteige und sich erst einmal gar nichts tut. Oder es sogar in die falsche Richtung geht. Aber damit kann ich gut leben, weil ich habe ja mit Überzeugung gekauft, weil ich den Preis fair fand für das Unternehmen und davon ausgegangen bin, dass das in 15 oder 15 Jahren eben auch noch Gewinne erzielt mit seinem Geschäftsmodell. Und es bezahlt womöglich auch noch eine Dividende Jahr für Jahr. Am besten sogar eine steigende von Jahr zu Jahr. Da ist ja auch wieder die Inflation mein Freund, weil selbst wenn dieselbe Stückzahl verkauft wird, wird über die jährlich leicht steigenden Preise natürlich auch der Umsatz und damit der Gewinn in der Regel etwas höher und somit auch die Dividendenausschüttung etwas höher. Das wird von den Leuten auch oft nicht so gesehen, nicht erkannt und mit einkalkuliert. Das heißt, selbst wenn es mal um 10, 15, 20% runtergehen sollte, kann ich ganz ruhig schlafen, weil ich habe ja den langen Zeithorizont. Und die Wartezeit, bis sich die Sache entfaltet, wie ich es mir vorstelle, wird mir mit der Dividende versüßt.
Was mir da auch gleich noch einfällt oder was wir da nicht vergessen dürfen, was sich da mit einschließt sozusagen, ist ja auch der Circle of Competence. Wir haben es schon erwähnt. Kauf nur das, was du verstehst. Ich glaube, das ist auch ein Thema, gerade wichtig bei fair bewertet, was die meisten nicht machen, also die meisten Anleger. Und dann scheitert es auch. Weil die sehen halt die Firma, denken sich, ah, der Kurs, der ist billig, schauen vielleicht nicht mal so genau auf die Kennzahlen, sondern denken sich, ja, eine andere Aktie kostet vielleicht 500 Euro, die kostet 50, also die machen das vielleicht am Betrag fest oder was auch immer. Also ganz, ganz weit hergeholt, sage ich mal. Und da fehlt mir oft auch genau das, dass man sich mit der Firma befasst, weil gerade bei Warren Buffett, der sagt, okay, hey, wenn ihr das Geschäftsmodell versteht, dann kann ich auch kaufen. Aber da muss man schon auch, glaube ich, ein bisschen Zeit rein investieren, weil nur zu sagen, eine Firma verkauft jetzt Lebensmittel, ja, ich verstehe das. Oder umgekehrt, eine Firma verkauft eine Technologie, ich verstehe das nicht. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig. Da muss man schon ein bisschen investieren, oder wie siehst du das?
Ja, es ist natürlich immer auch vom eigenen Background geschuldet, wie weit reicht mein Verständnis mal grundsätzlich von Branchen. Das ist vielleicht mein erstes Auswahlkriterium, dass ich sage, okay, ich gucke mich halt erst einmal in bestimmten Branchen aus, weil ich mich da sicher fühle. Andere Beispiele, Procter & Gamble, Windeln, ständige Verbrauchsartikel, Kosmetika, Nahrungsmittel, Getränke. Tabak kann man auch geteilter Meinung sein aus ESG-Gesichtspunkten, aber das sind halt Sachen, die man verstehen kann auf Anhieb. Ein Autobauer versteht man auch noch, der baut Autos und verkauft sie. Ein Maschinenbauer verstehe ich, der baut Maschinen und verkauft sie. Dann muss ich schon genauer hingucken, wie viel macht dann das Servicegeschäft aus, wie viel das reine Einmaleffektgeschäft, nämlich der reine Verkauf. Da kann man nämlich auch wieder angucken, wie gut ist das Unternehmen aufgestellt. Also es ist schon so, dass es sicherlich Sachen gibt wie jetzt Quantencomputing oder was macht eine CoreWeave genau als Beispiel oder was macht eine Atlassian genau. Sachen alle, die gehypt durch die Decke gehen, wo viele blind draufspringen, weil sie sehen, da ist in kürzester Zeit eine Vervielfachung drin gewesen. Ich verstehe aber nicht wirklich, was die machen. Werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen. Und da muss man sich auch überlegen, ist es den Zeitaufwand wert, sich in solche Spezialitäten reinzufuchsen? Weil viele können ja nicht hauptberuflich Anleger sein. Und damit habe ich begrenzt Zeit und damit muss ich mich wirklich fokussieren auf die Dinge, die in meinem Circle of Competence sind. Ich kann natürlich immer rechts und links auch die Augen offen halten und mich weiterbilden, aber ohne dem wird es nicht gehen. Also ich muss es verstehen. Wenn ich es nicht verstehe, kaufe ich es nicht. Das ist auch komplett richtig, so zu handeln. Auch auf die Gefahr hin, dass man irgendwas verpasst. Wahrscheinlich verpasst man nichts, weil wenn man etwas nicht versteht, weiß man nicht, was man tut. Da weiß man nicht, ist es günstig, ist es teuer, gibt es das in 5 Jahren noch, gibt es das in 10 Jahren noch, weiß man nicht, kann man nicht einschätzen, würde ich mein privates Geld nicht investieren, weil ich verstehe es nicht.
Stimme ich dir absolut zu. Und man sieht ja immer nur die Gewinner. Das ist ja das Nächste. Derjenige, sie war, hätte ich in diese Aktie investiert oder in jene, aber das dann wahrscheinlich 100 oder 200 Aktien anders sind, die negativ gelaufen sind oder die halt in sich in die falsche Richtung entwickelt hätten. Das sieht man ja dann nicht, sondern man sieht nur genau den einen Freund oder den einen Bekannten oder den einen Zeitungsartikel, wo man sagt, na, hätte ich da investiert, dann hätte ich jetzt 10-fache. Also das darf man ja auch nie vergessen.
Und da sagst du wieder zwei ganz wichtige Punkte, nämlich, da sind wir nämlich im emotionalen Bereich, da führt die Emotion zur Entscheidung, nämlich entweder die Angst, nicht dabei zu sein, also sprich die Emotion Angst, oder die Emotion Gier, ah, die anderen haben alle verzehnfacht, das möchte ich auch, das hat auch nur 2 Jahre gedauert, in 2 Jahren mein Geld verzehnfachen, wunderbar, da möchte ich mitspielen. Gerade wenn es dann auch in der Zeitung steht für den Normalbürger, dann hat sie es schon verzehnfacht.
Ja, definitiv,
Und
definitiv.
dann gehen die Leute da drauf, eben aber von der Emotion getrieben und regelmäßig in die Falle getrieben. Also ganz wichtig ist, dass man die Emotionen ausschaltet. Das bedarf einer immensen Kraftanstrengung, kenne ich aus eigener Erfahrung, einer Selbstdisziplinierung, die viele tatsächlich sich sehr, sehr schwer mit tun, gerade am Anfang. Das kostet jeden, der in der Branche mal angefangen hat, hat genau das, diese Emotionen, Gier und Angst, schlicht und einfach auch wirklich mehr oder weniger Geld gekostet, weil man halt Fehler macht.
Ah, das ist bei uns bei allen, gell? Also das kennt man wirklich. Und, ja. Aber hast du irgendeine spezielle Regel oder dass du irgendwie merkst, okay, jetzt bin ich da zu emotional, weil ich das Unternehmen toll finde. Ich vergleiche das immer bei Apple. Ich habe ein iPhone, also finde ich Apple natürlich besser als Samsung. Automatisch hast du da irgendwo, wo du das merkst selber durch die jahrelange Erfahrung oder hast du irgendwelche Regeln oder sagst du einfach, okay, ich schaue mir wirklich nur meine fixen Regeln an und dann kann ich ja die Emotionen weglassen.
Also wichtig ist, dass man erstmal ein Regelwerk hat. dass man am besten auch von anderen Erfahrenen, wie eben Warren Buffett und auch anderen, übernimmt, wo man gesehen hat, das funktioniert über Jahrzehnte. Aber das ist eben komplett emotionslos, rein faktenbasierte Entscheidungen, die man dann trifft. Das muss man machen, wenn man sich an sein Regelwerk, erstens muss man es aufstellen und zweitens muss man dann sich auch noch dran halten. Das sind zwei
Ja.
Schritte. Der zweite fällt sogar noch mal genauso schwer wie der erste.
Glaube ich auch, ja.
Also man muss da wirklich diszipliniert sein, sonst läuft man ständig im Endeffekt mit der Nase gegen die Wand am Ende vom Lied. Und das Regelwerk sich selbst aufstellen ist wichtig. Das kann für jede Nuance ein bisschen anders sein. Eine Idee ist, wir reden ja hier von langfristigen Investments im Warren Buffett-Style. Bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe und auf Kaufen drücke, kann ich immer noch eine Nacht oder auch im Zweifel sogar eine Woche drüber schlafen und das nochmal sacken lassen und nochmal in mich gehen, habe ich hier mein Regelwerk eingehalten bei der Entscheidungsfindung. Weil normalerweise einen solchen Wert, wie man rausfiltert, wenn man nach Warren Buffetts Kriterien an die Sache rangeht, ist es über die 10, 15 Jahre Anlagehorizontsicht völlig irrelevant, ob ich heute Morgen oder in einer Woche diese
Ja,
Position eröffne.
definitiv.
Und das ist sehr hilfreich, indem man es sacken lässt, weil Aktionismus ist auch meistens am Ende durch eine Art FOMO getrieben. Ah, jetzt habe ich das Unternehmen, das Schnäppchen in Anführungszeichen identifiziert, jetzt muss ich rein, bevor es steigt. Und das kann man in sein Regelwerk einbauen, dass man einfach nochmal zurücktritt und dann nochmal das Regelwerk durchgeht. Passt es auch, was ich daraus gefiltert habe? Man verliert nichts. Man gewinnt nur, nämlich dadurch, dass man Fehler vermeidet. Und es gibt nichts Wichtigeres in der Geldanlage, auch in der, gerade in der langfristigen, Fehler vermeiden. Denn Fehler kosten Geld.
Ja, wie Warren Buffett sagt, never lose money.
Yes.
Genau. Ja, ich habe dir, bevor wir den Videocall gestartet haben, habe ich dir gesagt, sprechen wir auch über ein paar Beispiele. Und da hast du mir eben Novo Nordisk mitgebracht. Da sind wir eh noch im emotionalen Teil, wie ich meine, weil erstens haben die vor kurzem vor möglichen Umsatz- und Gewinnrückgang 2026 gewarnt. Und zum anderen hast du mir aber vorher schon gesagt, dass Novo Nordisk ja eigentlich ein Qualitätsunternehmen ist mit gesunden Zahlen. Es ist der Markt ist noch nicht ausgeschöpft. Da stimme ich dir absolut zu. Ich merke das auch im Gesundheitsbereich. Das wird ja immer relevanter. Wir werden immer älter. Unser Ziel ist ja als Menschheit schon gar nicht mehr nicht zu sterben, sondern ewig zu leben. Also es geht ja schon fast nicht mehr um die Krankheiten, sondern mehr um die Lebensverlängerung. Da habe ich auch mal ein gutes Beispiel gelesen im Buch, wo jemand gesagt hat, bei uns ist es ja schon so, wenn wir zum Arzt gehen, ist es wie bei der Werkstatt. Man erwartet, dass das Ersatzteil ausgetauscht wird und das geht ja, egal ob das jetzt ein Knie ist oder eine Hüfte. Manche Ärzte wurden ja schon oder Gott sei Dank auch dafür gefeiert, dass sie andere Organe wie das Herz oder so wechseln konnten oder Teile davon. Also, und trotzdem geht's runter. Und da hast du gesagt, das ist ein Thema, da können wir drüber sprechen.
Gerne, gerne. Also Novo Nordisk ist in meinen Augen ein Paradebeispiel von Angst und Gier, die man am Kursverlauf ablesen kann. Grundsätzlich Novo Nordisk, fundamental ein super aufgestelltes Unternehmen in einem Markt, der langfristig strukturell wächst. Erstens, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Zweitens, wir haben einen wachsenden Wohlstand weltweit betrachtet. Drittens, wir haben in den entwickelten Gesellschaften überall ein Alterungsproblem. Das heißt, diese Alterskrankheiten, genau das Geschäftsmodell von Novo Nordisk, nämlich ursprünglich mal ein reiner Insulinhersteller, war auch schon super qualitativ, weil es war und ist auch weiterhin, das wird auch immer gern übersehen bei der Diskussion, dass hier der Adipositas-Markt beackert wird. Es ist weiterhin auch der größte Insulinhersteller der Welt. Es wird auch Diabetes 1 und 2 weiterhin geben, und zwar zunehmend. Das ist ein
Immer mehr, ja,
strukturell,
leider,
das ist
leider.
ein strukturell wachsender Markt. Und dann kommt obendrauf das Geschäftsmodell Adipositas-Medikamente. Gut, da habe ich keinen wirklichen Burggraben, außer vielleicht einen Zeitvorsprung durch meine Patente. Aber immerhin, die machen mir zumindest einen Burggraben für eine gewisse Periode, bis die Patente auslaufen. Ich habe eine überschaubare Anzahl von Wettbewerbern, Beispiel Eli Lilly, Jetzt wollte ja Hims und Hers neulich auch gewesen, wollte damit Nachahmerpräparaten, die nicht getestet wurden, für $49 im Monat auf den Markt treten. Die FDA hat das zurückgepfiffen. Es gibt in der US-Administration das Ansinnen, Medikamente günstiger zu machen, was natürlich zulasten der Margen aller Anbieter geht, ist aber in the long run meines Erachtens nicht kriegsentscheidend, weil der Markt strukturell langfristig wächst und eben bei Weitem noch nicht ausgeschöpft ist, weil bisher sind wir noch hauptsächlich im Spritzenbereich in der Adipositas-Medikation und jetzt kommen ja gerade nach und nach erst die ersten oral zu verabreichenden Medikamente, die natürlich den Komfort für den Nutzer deutlich erhöhen und damit auch den potenziellen Nutzerkreis neben dem, dass er eh wächst. Es gibt eine Zunahme von Adipositas bei einer steigenden Weltbevölkerung, bei steigendem Wohlstand. Kein Thema. Dieser Markt wächst. Er ist noch nicht ausgeschöpft. Der Nutzerkomfort wächst durch die Produktentwicklungen der Wettbewerber. Einer davon, einer der ganz großen Player ist Novo Nordisk. Und dadurch, dass sie eben gehypt wurden, waren sie dann auch mal zu teuer. So, und dann kamen Probleme, Wettbewerber treten in den Markt ein, die Marge sinkt ein wenig, Donald Trump und so weiter und so fort. Und was haben wir dann gesehen? Dieser Hype stürzt wie ein Christbaum. Man muss sich diesen Chart mal angucken, sieht genau aus wie ein Weihnachtsbaum. Steil nach oben, danach steil nach unten. Und jetzt sind wir in einem Bereich angekommen, dass diese Prügelei auf Novo Nordisk schlicht und einfach langsam in eine Übertreibung hineinkommt. Das heißt, jetzt zu den aktuellen Preisen kriege ich wieder ein wirklich solides, aussichtsreiches, wachsendes Unternehmen mit hohem Cashflow, mit einer laufenden Dividendenzahlung zu einem wirklich, wirklich günstigen Preis und kann mir überlegen, ob ich hier eben schon mal den Zeh ins Wasser halte und mir eine Teilposition reinpacke. Da kann ich auf lange Sicht 10, 15 Jahre nicht viel falsch machen. Und wenn das Ding nochmal 20-25% weiter runtergeprügelt wird, Übertreibungen finden nämlich nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Da wäre mal wieder Gier nach oben, Angst nach unten finden statt. Da hat ein deutscher Kollege von Warren Buffett, Costolani sein Name, hat ja immer mal gesagt, Aktien sind wie die, und die Wirtschaft sind wie das Herrchen und sein Hund. Das Herrchen geht gemütlich spazieren, also geht immer vorwärts, so wie die Wirtschaft in the long run immer wächst. Und der Aktienmarkt oder die Aktie, die geht immer vor und zurück schnell ums Härchen hin und her und wackelt halt da herum. So, und dann gibt's eben das Extrem zu teuer und dann das Extrem zu stark verprügelt. Und natürlich ist es schlauer, sich diese Firma jetzt zu den aktuellen Preisen genauer anzuschauen, als im Hype, als sie bis zum Dreifachen vom aktuellen gehandelt wurde. Das Unternehmen ist gesund, schreibt ordentliche Cashflows, ist in einem wachsenden Markt, hat auch eine volle Produktpipeline für die Nachfolgegenerationen der Produkte. So what? Also kann man sich angucken. Ich bin ein Verfechter, zu diesem Preis das anzugucken. Bei 120 Euro hätte ich auch gesagt, na, fasse ich nicht an, ist zu teuer. Ich würde das Unternehmen zu diesem Preis nicht kaufen wollen.
Ja.
Aber jetzt würde man mir der Banker die Milliarden geben, würde ich den Laden für den Preis sozusagen auch gesamt aufkaufen.
Okay, sehr spannend. Ja, da, so musst du ja denken im Endeffekt.
Warum ja, ja.
Ja, willst du das ganze Unternehmen kaufen?
Ja.
Wer aktuell natürlich gerade massiv gehypt wird, aber teilweise auch schon wieder verprügelt wird, das wird noch ganz spannend, glaube ich. Das ist ja der KI-Bereich und das bringt mich schon oder uns zum nächsten Punkt. Du hast es kurz erwähnt, Burggraben. Hier geht es dann hauptsächlich um die Burggraben-Illusion, weil natürlich die großen Tech-Player, die haben extrem investiert und investieren nach wie vor extrem. Ich habe mir das schon bei ein paar Unternehmen gedacht, wo Alphabet oder andere investiert haben, extreme Summen, wo dann aber schon wieder jetzt eigentlich, also es gibt es ja noch nicht so lange den Hype, wo jetzt schon festgestellt wurde, puh, das haben wir uns doch ein bisschen besser vorgestellt. Das kann natürlich passieren. Da gab es schon früher mal eine Zeit, wo Startups, kalt gesagt, einfach nach vier Zettel den Investoren hingelegt haben mit ihren Ideen und haben da sofort Geld bekommen. Wie siehst du das? Kommt da Rendite zurück? Es wird natürlich massiv in die KI investiert, in verschiedensten Bereichen. für mich eben eine Burggrabenillusion, weil man da in Zukunft investiert, die sicher da ist. Also ich glaube, der Markt, der bleibt, die KI bleibt, die wird uns wird viel Geld bringen, viel Umsatz. Aber natürlich können wir da jetzt schon rausfinden, wer profitabel sein wird oder wer da einen echten Burggraben hat. Siehst du schon in irgendeinem Unternehmen mit echten Burggraben?
Also wer meines Erachtens da einen Burggraben hat, ist einfach Kraft seiner Nutzerzahlen, die er auch schon aus anderen Bereichen hat und den Datenmengen, die es auch zu Trainingszwecken einsetzen kann, ist schlicht und einfach eine Alphabet. Okay. Mit den ganzen Untersparten, die haben YouTube, die haben Google-Suche, die haben eben jetzt das Gemini als KI draufsitzen. Die haben so viele Nutzer, die haben so viel Zugriff auf unterschiedlichste Daten, auch Echtzeitdaten, so dass der Laden sicherlich da weiter vorne mitmischen werden kann. Wird sicherlich als einer der Gewinner herausgehen aus der Schlacht, die da gerade stattfindet. Und es verfügt auch über ausreichend Cashflow.
Wollte ich gerade sagen, Kapital ist halt auch vorhanden. Ich glaube, gerade vielleicht in Zeiten, man spricht da immer, die Börse müsste eigentlich auch mal einen Gesamtabsturz erleiden. Ich meine, das heißt das eh schon seit Jahren. Aber ich glaube, wenn das wirklich mal eintritt, dann werden es wahrscheinlich auch die Großen wieder sein, die das überleben. Weil auch wenn vielleicht ein kleinerer spritziger ist oder noch ein besseres Produkt hätte, aber irgendwo sieht man das ja trotzdem immer wieder, dass dann so Hypes eben genau in die andere Richtung komplett zusammenbrechen. Ich denke gerade bei den Kryptos, bei den, jetzt ist mir der Name entfallen, von den virtuellen Welten, die oder auch die Bilder, die da von den Preisen her kurz durch die Decke gegangen sind und um Millionen verkauft wurden und jetzt noch 2000 Euro wert sind. So habe ich ein bisschen das Gefühl halt hier auch.
Es werden da viele Unternehmen nicht in eine vernünftige Monetarisierung kommen, wie man so schön sagt. Sprich, die riesigen Investitionen, Stichwort CapEx, wie es zurzeit an den Märkten genannt wird, diese Hunderten von Milliarden, die da jetzt jährlich, jedes Jahr investiert werden, die werden nicht für jeden am Ende in dauerhafte Erträge umzuwandeln sein. Da wird man genau hinschauen müssen, wer schafft es, das in Erträge umzusetzen und wer nicht. Das ist mal abgesehen von einer Google und wahrscheinlich auch einer Microsoft schwer zu sagen. Vielleicht hilfreich, anstatt, man kann das ja auch ein bisschen vergleichen mit den Dotcom-Geschichten, als das Internet aufkam, der Dotcom-Boom. Man kann es sogar vergleichen mit damals, als die Eisenbahnen aufkamen, mit dem Eisenbahnboom. Was passiert denn tatsächlich? Es wird eine komplett neue Infrastruktur geschaffen, unter riesigen Investitionen. Genau wie es beim Aufbau der Eisenbahnnetze war, genauso wie es beim Aufbau des Internets war, genau ist es jetzt mit der KI. Es werden riesige Summen investiert in den Aufbau einer Infrastruktur. Und in the long run hat sich immer wieder herausgestellt, dass auf Dauer gar nicht die Infrastruktur geschaffen haben, unbedingt die Gewinner der Geschichte waren, sondern diejenigen, die in der Lage waren, diese Infrastrukturen für sich gewinnbringend zu nutzen. In die Richtung sollte man blicken, wenn man bereit ist, in die Vergangenheit zu gucken und andere Hypes, die vergleichbar sind, meiner Meinung nach, mal genauer anguckt und ihren Outcome. Dann sind regelmäßig wenige derjenigen, die die Infrastruktur geschaffen haben, die Gewinner gewesen, sondern diejenigen, die die Infrastruktur nutzen.
Ja, ist ein echt guter Ansatz und mir fällt da auch ein Produkt ein dazu. Das ist von Apple, der iPod. Das war ja nicht der erste tragbare Musikspieler sozusagen, aber die haben das erkannt, wie man es am besten nutzt und am besten umsetzt. Und deswegen erinnert sich auch jeder nur an den iPod und die wenigsten an den Walkman.
Richtig, das ist ein sehr gutes Beispiel, Apple. Apple ist ein Nutzer der geschaffenen Infrastruktur Internet. Und sehr erfolgreich damit. Aber die Investitionskosten für die Infrastruktur Internet haben damals die ganzen Telekom-Firmen geleistet. Sei es eine Vodafone, sei es eine Deutsche Telekom und wie sie alle heißen. Und die haben, wenn man in denen ihre Bilanzen reinschaut, bis heute einen riesen Schuldenberg vor der Brust aus diesen Infrastrukturinvestitionen. Der ist bis heute nicht weg. Und die sind in einem riesigen Wettbewerb untereinander und haben deswegen auch niedrige Margen. Und deswegen ist auch dort der Schuldenberg noch nicht weg. Aber eben diejenigen, die dann die Infrastruktur Internet genutzt haben, wie eine Apple als gutes Beispiel, waren die Gewinner. Ja. In diese Richtung würde ich die KI auch mal angucken.
Sehr, sehr gute Überlegung. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das man sich anschauen sollte. Aber jetzt haben wir ja schon sehr klug dahergeredet, wie man in Österreich sagen, gescheit dahergeredet. Das ist natürlich den jahrelangen Learnings und Erfahrungen geschuldet, aber wie jeder haben wir am Anfang auch Fehler gemacht. Hast du vielleicht mal ein Beispiel oder eine konkrete Situation, wo du sagst, okay, das hätte ich anders machen sollen?
Ja, ist ganz einfach, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, auch mit Echtgeld reinzugehen, habe ich schlicht und einfach auch kein wirkliches Regelwerk gehabt. Und die paar Regeln, die ich so im Kopf hatte, wichtig ist auch vielleicht das Regelwerk tatsächlich aufschreiben, sich neben den Bildschirm hängen. Das hilft ungemein als Lehre daraus. Und damit hat man aus dem Bauch heraus und sprich damit wieder durch Emotionen getrieben. Genauso ist es mir gegangen wie vielen, vielen anderen oder fast allen am Anfang. Man ist aus Angst, was zu verpassen und aus Gier, schnell Gewinne zu machen. Ist man mit Aktionismus und am besten noch gehebelt, mit zu großer Positionsgröße im Verhältnis zum Gesamtportfolio, zum Gesamtkapital, ohne vernünftiges Risikomanagement reingegangen in die Geschichten und hat sich natürlich, es gibt immer mal einen Treffer, ganz klar, der ist sogar gefährlich, weil man meint dann, man wäre der König, man hat es drauf. Das ist auch, wenn man die Demut verliert durch eigene Erfolge vor dem Markt, wird er einem die Demut wieder lehren. Und das ist der, man muss, es kommt nicht von ungefähr, dass es diesen Begriff Lehrgeld bezahlen gibt. Ja. Wichtig ist es am besten, indem man anderen zuschaut, die erfolgreich das Jahre, am besten jahrzehntelang betrieben haben und sich denen ihre Regelwerke, sein eigenes draus zusammenstellt. Hernimmt von Anfang an und sich dann auch dran hält. Ganz wichtig, man muss, Regelwerk alleine hilft nicht. Ich muss mich auch an mein Regelwerk halten und zwar konsequent und diszipliniert. Sprich, keine Emotionen. Oder man geht den teuren Weg des Lehrgeldbezahlens. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen.
Wenn man es sich leisten kann.
Man steht immer wieder auf. Das ist auch
wichtig. Das ist natürlich auch wichtig. Ja.
War aber alles überschaubar, weil in jungen Jahren natürlich. Also, aber entsprechend schmerzhaft, weil damals ist halt wenig Geld auch viel Geld aus der eigenen Perspektive. Alles ist relativ.
Definitiv.
Aber die Lehren, die man, wenn man daraus Lehren zieht, das ist so ein bisschen Ray Dalio-Style, auch jemand, den man, wenn man Makrogeschichten anschaut, sollte man so ein bisschen auch ein Auge immer auf den seine Analysen haben. Damit man ein bisschen das große Bild auch im Auge hat. Pain plus Reflection is progress.
Ist sehr ja, schön. Fast überall, oder? Das ist nicht nur Markt, das sieht man überall, ja.
Genau. Ja, also das ist ganz wichtig auch, dass man, wenn Fehler passieren, man diese auch analysiert und daraus dann auch Handlungsempfehlungen ableitet und die dann auch umsetzt. Das ist wieder machen ist wie wollen, nur krasser.
Ja, das stimmt. Aber so kann man ja sagen, oder wir sind ja nicht alleine im Club der verpassten Chancen oder der verlorenen Prozentpunkte. Es hat sicher auch Warren Buffett schon mal irgendwo zu spät investiert, zu früh investiert oder es hat sich auch ein Investment mal nicht ausgezahlt. Das gibt's ja auch. Ich meine, wir müssen es schon immer auch differenziert sehen. Die haben ja ganz andere Ziele und Möglichkeiten wie jetzt ein Privatinvestor. Deswegen bin ich nie ein Freund davon, dass man sagt, okay, der Warren Buffett, der hat jetzt wo investiert, man sieht ja das über die SEC, oder natürlich wieder über die Zeitung, der hat jetzt dort investiert, jetzt kaufe ich auch rein, also da bin ich eigentlich ein Gegner davon, weil ja andere Ziele, andere Möglichkeiten, die haben da vielleicht Synergien mit anderen Bereichen, denen gehören ja extrem viele Unternehmen und natürlich der Preis ist dann, also der Kurs, preist er das schon wieder ein, dass Warren Buffett eingekauft hat? Aber wo siehst du da zum Beispiel einen Punkt, wo du sagst, okay, da hat sogar Warren Buffett zu spät investiert oder falsch investiert?
Also man kann, wenn man ihn anschaut, was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht? Er hat meiner Meinung, und das denken viele, haben ihm auch damals viele vorgeworfen, zu lange sich der ganzen Tech-Geschichte verweigert. Sehr, sehr lange, denn sonst hätte er sich eine Apple früher reingelegt. Zu günstigeren Bewertungen, zu günstigeren Kursen. Sehr spät kam die Einsicht und dann hat er Apple gekauft, weil er gesehen hat, das ist schlicht und einfach eine Cash-Maschine. Aber er hätte es natürlich Jahre früher tun können, wenn er sagt, Tech ist halt außerhalb meiner Komfortzone, verstehe ich nicht. Das ist mir suspekt. Die Bewertungen sind relativ hoch gegenüber dessen, was ich gewohnt bin, sonst in meinem Portfolio zu haben. Man muss sich vorstellen, er hat ja viele Sachen in seinem Portfolio, sind Versicherer, sind Lebensmittelhersteller und solche Sachen, die alle eher angefangen, eine Coca-Cola.
Ja, definitiv.
Das sind alles Sachen, die haben mal zum Zehnfachen des Jahresgewinns notiert. Und dann kriege ich auf einmal, soll ich in Sachen investieren, die zum 30 und 40 und 50-fachen des Jahresgewinns notieren, weil ich schlicht und einfach dieses Wachstumspotenzial nicht erkenne, weil das außerhalb meines Circles of Competence ist. Aber da, wenn da solche großen Umbrüche geschehen, muss man eben auch mal rechts und links gucken und versuchen, da ein Verständnis für zu gewinnen. Wo sind Chancen, wo sind Risiken? Ich muss ja nicht gleich reinspringen, aber mich zumindest damit auseinandersetzen. Da war er sicherlich spät dran, hat ihm insgesamt aber natürlich nicht geschadet. Er hat halt den Markt mal einige Jahre underperformed, aber es ist nicht so, dass er ins Minus gewandert ist deswegen. Er hat halt entgangene Gewinne gehabt, womit er auch immer leben konnte. Sein kongenialer Partner Manga hat ja mal sehr schönen Spruch gesagt, einfach indem wir vermieden haben, dumm zu sein, waren wir immens erfolgreich, im Gegensatz zu anderen, die versucht haben, besonders schlau zu sein.
Das ist ja Mangas Spruch, den habe ich sogar heute nochmal wieder gelesen. Er hat ja auch gesagt, wir versuchen eben keine Fehler zu machen und das ist sozusagen die erste Regel, bevor wir überhaupt sagen, wir wollen besonders intelligent oder besonders gut investieren, versuchen wir als erstes keine Fehler zu machen. Das ist auch eine spannende Aussage, weil wenn man einen Privatanleger fragt, dann wird er wahrscheinlich das allerletztes sagen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, warum es bei den beiden so lange so gut funktioniert hat. Wobei natürlich, ja, ich bin da genauso deiner Meinung, Circle of Competence schränkt ein, kann natürlich schwierig sein in Themen, die gerade stark am Kommen sind. Er hatte dann auch gesagt bei Apple, okay, ich verstehe Tech nicht, aber ich sehe Apple jetzt nicht mehr als Technologieunternehmen, sondern als Konsumunternehmen und hat dadurch dann gekauft. Die Frage ist natürlich, ist es zu spät gewesen? Man hätte sicher früher investieren können. Auf der anderen Seite, was wäre gewesen, wenn Apple nicht so performt hätte? Dann hätte jeder gesagt, Warren Buffett ist der Superstar und weiß das halt. Also ja, sind sie halt auf Nummer sicher gegangen. Gibt es wahrscheinlich immer mehrere Sichtweisen. Man hätte ein bisschen Performance rausholen können, definitiv. Ich bin gespannt jetzt, weil sie haben ja immer noch extrem viel Cash.
Zu Recht, meiner Meinung nach.
Sie sind auf jeden Fall vorbereitet auf die nächste Welle an Käufen.
Werde gierig, wenn andere ängstlich sind.
Genau.
Ist er vorbereitet, jawohl.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich habe es jetzt nicht mehr nachgelesen, aber bei Kraft Heinz, sie haben ja deponiert, dass sie theoretisch verkaufen könnten. Ob sie es jetzt umgesetzt haben, ich glaube bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber das wird halt extrem spannend, weil da kommt nochmal einiges dazu. Und die nächste Bewegung kommt bestimmt, Greg Abel, mal sehen, wie er da damit umgeht, ob sich da etwas ändert. Das wird dann sicher eine spannende Zeit, weil mit so viel Cash kannst du schon ein bisschen was bewegen, weil da kannst du schon ein paar ganze Unternehmen kaufen und musst dann nicht mehr nur die kleinen Häppchen nehmen.
Da sieht man auch wieder den Wert, eben Warren Buffett-Style. Er hat immer ausreichend Cash gehabt, um in der Lage zu sein, sich plötzlich bietende Chancen wahrzunehmen. Gutes Beispiel: Finanzkrise, Lehman Brothers 2009. Plötzlich wollte keiner Bank der anderen mehr Geld leihen. Alle Banken standen auf der Kippe. Was hat Warren Buffett getan? Er hat einen Haufen Cash gehabt. Er hat zig Milliarden an die New Yorker Großbanken mit 10% Zins verliehen, plus die Option, diese in Aktien dieser Unternehmen umzuwandeln, wenn die Krise vorüber ist.
Ja.
Was er allein mit diesem Deal verdient hat, Und der nur möglich war, weil er Cash hatte, ist Wahnsinn. Das muss man sich mal genau angucken. Genau diese Geschichte 2009. Was hat Warren Buffett da mit seinem Cash gemacht? Er hat die Chancen wahrgenommen und er war in der Lage, die Chancen wahrzunehmen, weil er das Cash hatte. Und genau deswegen wird das Ding Berkshire Hathaway auch gut weiterlaufen, weil es ist genug Cash an der Seite. Wenn irgendwann, früher oder später, kommt immer ein Drawdown am Markt, mehr oder weniger scharf, 30, 40, 50, manchmal auch 60, 70%. Und dann steht er mit dem Cash an der Seitenlinie und kann dann nämlich wirklich wieder zu einem günstigen Preis gute Werte einkaufen.
Da kann er wieder hergehen und sagen, wer braucht meine Hilfe?
Richtig. Oder eben auch, welche Unternehmen sind verprügelt, übertrieben nach unten, in der Panik, Emotionen. Nüchtern betrachtet, ohne Emotionen, Regelwerk, Unternehmen gibt es in 10 Jahren noch, sehr
Ja.
günstig, kaufen.
Ja,
Wenn
definitiv.
alle anderen ihre Aktien zu billigst Orders auf den Markt hauen aus Panik, die Welt bricht
Dann wird er
zusammen.
zuschlagen.
Das kann man auch regelmäßig wieder in den Medien erkennen, wenn alle Medien berichten, die Welt stürzt zusammen, Finanzkrise, Pipapo, Banken gehen pleite, Bankrun und all sowas, dann ist man in der Regel nicht mehr weit vom Tief entfernt. Gerade dann, wenn die größte Panik durch die Flure in den Bankhäusern und in den Redaktionen der Zeitungen galoppiert, dann ist der meistens ein recht guter Zeitpunkt, um einen langfristigen Kauf zu tätigen. Da muss man aber wirklich dann auch den Mut und die Disziplin haben und beispielhaft von Buffett und Munger vorexerziert.
Auf jeden Fall und hoffentlich in die guten, stabilen Unternehmen investieren und nicht genau in die Hype-Unternehmen, die dann natürlich noch dreimal öfter durch den Fleischwolf gedreht werden und vielleicht dann gar nicht überleben. Das ist natürlich, da braucht man schon eine gute Strategie, eben Warren Buffett sein.
Deswegen eine Watchlist haben, dann ist man vorbereitet. Und vielleicht auch die Qualität der eigenen Watchlists, zum Beispiel mit Hilfe deines Stock Analyzers, einfach mal überprüft haben. Meine Watchlist auch von den Fundamentaldaten sind die Unternehmen da auch zu Recht auf meiner Watchlist. Und schon ist man vorbereitet, ein bisschen Cash an der Seite, mit dem Rest einfach ganz ruhig investiert bleiben, die Dividenden kassieren, durch die Delle hindurch gucken. Ich habe einen langen Zeithorizont. Am Ende habe ich immer neue Hochs gesehen, wenn ich gesunde Unternehmen an sich besessen habe, die Ruhe bewahren. Ruhig gelassen. Man sagt aber, wie hat es Costolani wieder, der deutsche Gegenpart von Buffett, so schön gesagt, die dicksten Vermögen werden mit dem Hintern gemacht. Einfach nichts tun oder kaufen Sie
Genau.
Schlaftabletten, gehen
Ab,
Sie schlafen.
abwarten, ja.
Ja, da ist,
Ja,
das ist wirklich, wenn ich den ganzen Tag vorm Bildschirm sitze mit der Maus auf dem Kauf- oder
da werde ich
Verkaufsknopf,
verrückt.
dann bin ich schlicht und einfach dem Fehlerpotenzial ausgesetzt.
Natürlich wieder Emotionen.
Ja.
Da ist ja wieder das Thema Verluste wiegen, ich glaube, psychologisch, habe ich mal gelesen, 3 bis 5 Mal schwerer als Gewinne. Also, das ist auf jeden Fall einfach wirklich das wichtigste Thema. Und das war auch beim Stock Analyzer, beim Gründen so. Ich habe auch natürlich am Anfang damals Glück gehabt. Ich habe Amazon gekauft, ich habe Apple gekauft, noch ohne Regelwerk, hat gut funktioniert. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich mir jetzt nur die Börsenbriefe anschaue, eigentlich, das war so ein Anlass für mich. Die Börsenbriefe sind da auch wieder von Personen geschrieben. Und das heißt, es sind da unweigerlich Emotionen drinnen, egal ob wie stark der darauf achtet. Aber wie schon gesagt, wenn ich ein iPhone habe, dann finde ich Apple besser als Samsung. Wenn ich einen BMW fahre, dann finde ich BMW besser als Audi. Und das läuft da irgendwie rein. Und da habe ich mir gedacht, hey, nur die Daten und das Auswerten und dann, da kannst du nicht links, nicht rechts. Da kannst du nicht, ich meine, okay, wenn ich den Kaufknopf trotzdem nicht drücke oder dann halt das ignoriere, mein Regelwerk, also ausführen müssen wir es auch. Haben wir auch eingangs gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich auch dran hält. Aber dann geht es einfach auf die Daten und dann hat man ein Ergebnis und an dem ist wenig zu rütteln. Man muss sich natürlich trotzdem immer selbst auch informieren. Das ist auch ein Thema. Also das ersetzt ja nicht komplett den ganzen Ablauf. Aber es gibt schon eine sehr gute Richtung vor, glaube ich, wenn man sich ja mal die Daten, die Fakten anschaut. Und so möchte ich ja eigentlich abschließen. Also ich glaube, wir haben die spannendsten Themen gehabt. Die Hörer können sich sicher sehr viel mitnehmen. Und ich danke dir, Thorsten, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ich danke, dass ich dabei sein durfte, David.
Sehr gerne,
Gerne,
sehr gerne.
gerne mal wieder, wenn Bedarf besteht.
Ja, auf jeden Fall. Dann sprechen wir wieder, wenn die Börse nicht ganz oben ist, sondern ganz unten. Dann wird's noch mal richtig spannend.
Nur eine Frage der Zeit.
Genau. So, abschließend möchte ich noch sagen, wenn man sich was aus der Folge mitnimmt, dann würde ich sagen, bau dir Regeln vor dem Kauf und führe diese auch aus. Und wir hören uns im nächsten Stock Talk.